Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Henning Hubert. Willkommen zu einer Ausgabe um die Streitfrage: Länger schlafen, besser lernen, Gleitzeit für Schüler? Da wollen wir unterschiedliche pädagogische Sichtweisen kennenlernen. Einige Modellschulen probieren es auch gerade aus, dass Schüler und Schülerinnen besonders aus der Oberstufe erst um 9 Uhr am Unterricht teilnehmen müssen. In der Stunde vorher gilt Ankommens- oder Gleitzeit. Sie verpassen also bis 9 Uhr keinen offiziellen Unterricht. Schlafforscher geben ihnen Rückenwind. Ab der Pubertät macht nämlich die spätere Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin Jugendliche zu Nachteulen, die morgens nicht gut aufnahmefähig sind. Den Beginn der Unterrichtszeit kann eine Schule selbst festlegen, also auch ändern. Meist durch einfachen Beschluss. Mal legt die Schulkonferenz den Startpunkt fest, mal die Lehrerkonferenz. Mal mit Abstimmung mit dem Schulträger, mal nicht. Für Grundschulen macht manchmal das jeweilige Kultusministerium die Vorgabe. Los geht es in aller Regel, und das konstant seit Jahrzehnten, um ca. 8 Uhr. Zugeschaltet aus Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ist Eva Gerd, die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Hallo, Frau Gerd.
Hallo, guten Tag.
Ihr Bundesland warb an Autobahnen bis zum Jahr 2016 mit dem Slogan »Willkommen im Land der Frühaufsteher«. Denn laut einer Umfrage war klar, mit im Schnitt 6.39 Uhr klingelt nirgends der Wecker im Land so früh wie bei Ihnen in Sachsen-Anhalt. Und nirgends ist Schulbeginn so früh möglich wie in Sachsen-Anhalt. Bei Ihnen geht's manchmal schon zur nullten Stunde los, um 7 oder kurz nach 7, ist das so?
Auf jeden Fall. Manche Schulen fragen sich oder müssen aus schulorganisatorischen Gründen tatsächlich die nullte Stunde machen. Dann sind wir bei um 7. Wir sind aber auch manchmal bei 7.30 Uhr. Es gibt auch Schulen, die fangen um 8 an. Also generell ist der Schulanfang tatsächlich in Sachsen-Anhalt relativ zeitig. Wir sind Gott sei Dank nicht mehr das Land der Frühaufsteher. Nicht, weil sich da möglicherweise irgendwas geändert hat, sondern weil wir jetzt modern denken.
Der Slogan ist ein anderer inzwischen. Bei mir im Studio ist Oberstudiendirektor Martin Wüller, Schulleiter des Gymnasiums der Stadt Alsdorf bei Aachen. Sie unterrichten seit bald 20 Jahren nach der Dorton-Methode mit einem Drittel freier Lernzeit für die Schüler. Und die Oberstufe muss bei Ihnen verpflichtend erst um 9 Uhr da sein. Auch Ihnen. Hallo, Herr Wüller.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Hören wir zunächst zusammen Stimmen zur Frage: Länger schlafen, besser lernen. Gleitzeit für Schüler?
Wir alle gehen zu spät ins Bett im Vergleich zu, wie früh wir morgens wieder antreten müssen. Aber bei den Jugendlichen sehen wir das besonders stark. Und das Problem ist, dass die abends einfach aus vielerlei Gründen, aber die sind biologischer Natur, auf jeden Fall hauptsächlich, nicht früher einschlafen können. Die brauchen aber trotzdem eigentlich mehr Schlaf als Erwachsene. Und dadurch, dass wir sie dann wieder so früh aus den Federn holen, kommen die nie auf ihr Soll. Und zusätzlich sitzen sie eigentlich in ihrer biologischen Nacht im Unterricht, kriegen nichts mit, lernen suboptimal, gefährden ihre akute Gesundheit und auch langfristig, wissen wir, sind die Schäden enorm, die Risiken viel höher für alles Mögliche, unter anderem eben auch Depressionen, Stoffwechselerkrankungen etc., die wir ja heutzutage auch als Epidemie haben.
Unserer Meinung nach sollte der Schulalltag später beginnen. Man muss sich aber bewusst sein, dass somit der Schulalltag auch später endet. Das heißt, Kompromissbereitschaft muss gewährleistet sein. Es ist offensichtlich, dass Schüler ab 9 Uhr konzentrationsfähiger sind. Das bringt aber nichts, wenn Schüler bis spät in die Nacht am Handy sind und täglich nur 5 bis 6 Stunden schlafen.
Ich kann verstehen, dass man solche Modelle erprobt. Umgekehrt hat man noch mehr Aspekte, die man mitdenken muss. Berufstätige Eltern, die Frage von Betreuungsbedarfen, auch die Frage, wann hat ein Kind Anspruch auf Feierabend. Ich bin offen dafür, aber ich würde es als Niedersachsen nicht vorschreiben.
Sagten von hinten nach vorne Julia Hamburg, Niedersachsens Kultusministerin von den Grünen im NDR, eine Schülervertreterin der Ursulinenschule Fritzlar auf YouTube und die Chronobiologin Eva Winnebeck im Deutschlandfunk. Streitmaterial für Sie. Martin Wüller vom Gymnasium in Alsdorf, warum sagen Sie beim Thema länger schlafen, besser lernen, Gleitzeit für Schüler ja?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, Frau Winnebeck wiederzuhören, die uns ja lange begleitet hat. Wir haben das ja nicht nur aus Jux und Dollerei gemacht, sondern wir haben auf die Wissenschaft gehört. Und wir möchten gerne für unsere Schülerinnen und Schüler einen guten, dem Biorhythmus entsprechenden Unterrichtsanfang bieten. Es ist ein Angebot, es ist kein Muss. Und der Trick in Alsdorf ist, wir lassen vielleicht später anfangen. Die Schülerinnen und Schüler müssen aber nicht länger bleiben. Und diesen Trick haben wir bisher nicht bereut.
Eva Gerd von der GEW Sachsen-Anhalt mit ihrem guten Überblick über die gesamte Schullandschaft. Warum sagen Sie hier eher Nein?
Also ich sehe eher organisatorische Fragen, die bei uns eine Rolle spielen. Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland. Wir haben weite Wege hier im Land und wir müssen an vielen Stellen die SchülerInnen per Bus in die Schule bringen. Wir haben fehlende Räumlichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt höre, dass diese Schule sozusagen sowieso schon auf Schülerarbeiten und freie Arbeit konzentriert ist, für sowas fehlen in Sachsen-Anhalt oftmals die Räume, dass wir diese Sachen machen können, dass wir eine Eingangsphase haben, nicht unbedingt im Klassenraum. Und aus meiner Sicht spielt auch eine Frage eine Rolle, die möglicherweise keine pädagogische ist, aber die mit der Mehrbelastung des Schulpersonals zusammenhängt. Wenn SchülerInnen kommen, muss ja auch eine Aufsicht gewährleistet werden. Also das sind sozusagen aus meiner Sicht drei Punkte, die dagegen sprechen, die möglicherweise organisatorisch lösbar sind, aber doch einen erheblichen Aufwand erfordern.
Herr Wüller, der Aufwand.
Ja, der Aufwand, Frau Gerd, Sie sind ja letztlich auch meine Interessenvertretung. Ich kann Ihnen gerne Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen herstellen, denn wenn erstmal weniger Oberstufenschüler, wir reden ja über Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, demnächst wieder 16, wenn weniger in der Schule sind, brauche ich ja auch weniger Personal, das zur ersten kommen muss. Und gerade das kann ja jungen Familien, Kolleginnen und Kollegen, die kleine Kinder haben, die selbst in die Betreuung gebracht werden müssen, nur entgegenkommen, denn nur ausgeruhtes Personal kann guten Unterricht machen.
Frau Gerd?
Also ich glaube, das, was jungen Familien entgegenkommt, das ist nicht ganz unser Problem. Es gibt in Sachsen-Anhalt Frühhorte, es gibt eine doch relativ gute Kinderbetreuung, also das würde auf jeden Fall funktionieren. Aber wenn die Kinder kommen, müssen sie letztendlich beaufsichtigt werden. Und ich habe vorhin die Busse angesprochen, unter Umständen fährt der Bus trotzdem so zeitig, dass für die SchülerInnen sich überhaupt kein Gewinn ergibt. Das heißt, wir haben natürlich auch das Problem der Kommunalfinanzen, dass in manchen Gegenden tatsächlich früh nur ein Bus fährt für die Grundschüler, für die Schüler der weiterführenden Schulen. Das heißt, die müssen da alle rein. Wenn man Glück hat, ist es immer noch der Linienbus dazu. Und es gibt sozusagen bis Schulende dann keinen weiteren Bus. Und das ist für uns das Problem, dass man möglicherweise in der Schule später anfängt, aber die Kinder trotzdem zeitig aufstehen müssen.
Wenn solche Argumente wie Busfahrpläne oder vielleicht auch Vereinstermine am Nachmittag reichen, damit sich Schüler weiter übermüdet, sage ich mal, um 8 Uhr in den Klassenraum schleppen. Warum haben Sie das dann gewagt, Herr Wüller?
Ja, ich muss auch hier sagen, bei uns in Aachen, Aachener Verkehrsverbund, ASEAC, als Verkehrsbetrieb, die haben sogar gesagt, danke, dass ihr eine Stunde später mit, jetzt etwa bei uns sind es 200, 250 Schülerinnen und Schülern beginnt. Denn wir haben uns erklären lassen, dass die Kosten für den kommunalen Schülerbring- und Holverkehr vorgehalten werden müssen für etwa eine Stunde bis zwei Stunden. Knapp 50% könnte man sparen, wenn man insgesamt diese Zeit entzerren würde. Und jeder, der schon mal im Berufsverkehr unterwegs war, weiß, dass Berufsverkehr nicht unbedingt eine große Freude ist. Also wenn die Gesunderhaltung unserer Jugend dazu beitragen kann, auf Wissenschaft zu hören und gleichzeitig noch hier vielleicht sogar ökonomische Vorteile zu haben, dann sehe ich da wieder eher einen Vorteil drin als einen Nachteil, Frau Gerd.
Das verstehe ich, aber Aachen ist natürlich nicht die Altmark oder der Kreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Wer einmal, und ich habe das mal gemacht, tatsächlich von Stendal nach Havelberg mit dem Bus gefahren ist, zu Zeiten, wo SchülerInnen nach Hause fahren, der sieht, was das für ein ausgeklügeltes System ist, wo die Kinder einsteigen, wieder aussteigen, in einem anderen Bus einsteigen. Also das ist eine ziemliche Taktung von Verkehr. Und ich denke, also wir haben das jetzt noch nicht probiert, völlig klar. Und wir sind natürlich auch nicht gegen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber ich fürchte, da ist die Argumentation tatsächlich immer, wir können uns das als Kommune, als Landkreis nicht leisten, hier noch einen zusätzlichen Bus letztendlich einzurichten. Und leider Gottes, und auch das ist sozusagen bei uns ein Problem, interessiert es manche Landkreise eben tatsächlich dann auch nicht, wenn die Kinder stehen müssen, wenn wir also sozusagen Schulbusverkehr und Linienverkehr auf einer Linie haben.
Herr Wüller, wie haben Sie denn Ihren Schulträger überzeugt? Vor 8 Jahren ungefähr.
Ja, also unsere Kommune Alsdorf ist immer da gewesen und hat uns unterstützt, wenn wir einfach mal Neues ausprobiert haben. Es geht ja nicht darum, Schule zu machen, wie sie schon Humboldt irgendwie erfahren hat oder vielleicht sogar die alten Griechen erfunden haben, sondern wir möchten ja unseren Jugendlichen das Bestmögliche mitgeben können. Und natürlich kann man immer sagen, ökonomische Gründe sprechen dagegen, das ist zu teuer, das ist uns nicht wert. Aber wenn ich mir Reden von Politikerinnen und Politikern anhöre, die die Bildung sehr wohl als wichtiges ist, sie ist ja Land der Dichter und Denker und ich glaube, das ist ganz Deutschland zu sehen, dann meine ich, dass es auch sich lohnt, diese Jugend, ich sag mal im besten Sinne, zu pflegen. Also es ging ja darum, eben in dem Beitrag, wir reißen die Jugendlichen und gerade in dem Alter, wo es drauf ankommt, da sind die Jungs sogar noch benachteiligter als die Mädchen, aus ihrem Tiefschlaf, wenn die REM-Phase nämlich eigentlich dafür sorgt, dass Gelerntes im Gehirn hin und her geschoben wird und wirklich auch dauerhaft im Gehirn bleibt. Und in dieser Zeit holen wir sie raus aus dem Schlaf, setzen sie in die erste Stunde und sagen, jetzt pass mal schön auf, du hast jetzt Lust auf Englisch, auf Biologie oder auf Sport. Das muss nicht bei einem Jugendlichen immer so ankommen.
Ihre Erfahrung?
In der Oberstufe haben wir, ich glaube, meines Wissens in ganz Deutschland, ein Kurssystem. Das heißt, Schülerinnen und Schüler wählen in der Oberstufe ihre speziellen Kurse. Das kann sein, dass eine Schülerin jetzt Spanisch hat und ihre Mitschüler eben jetzt eine Freistunde haben. Und wir bieten lediglich an, dass auch in diesen Freistunden Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen als Ansprechpersonen. Das heißt, die Schüler können ihre individuelle freien Stunden, wenn sie möchten, frei machen, chillen, Pause machen, was anders machen. Oder sie sagen, ich möchte die Zeit nutzen, ich möchte lernen, weil ich mich vielleicht hier in der Schule auch mit Schülerinnen und Schülern treffen kann, zusammenarbeiten kann. Und dann haben die im Grunde genommen ihre Zeit ja, ich sag mal, etwas kompakter gelegt. Und was soll dagegen sprechen?
Frau Gerhardt, funktioniert das gegebenenfalls auch in Sachsen-Anhalt nur in der Oberstufe? Sehen Sie in den anderen Bereichen unter Mittelstufe und Grundschule überhaupt keinen Handlungsbedarf?
Also ich denke, wir haben zumindest einige Schulen, die eine solche Eingangsphase tatsächlich auch leben. Das sind Schulen, die aber eher aus Personalmangel eine Art Modell fahren, was im Moment heißt 40 plus 5 oder 80 plus 10. Das heißt, von jeder Unterrichtsstunde wird abgeknapst die 5 Minuten. Und die Summe der 5 Minuten über die Woche, die wird sozusagen tatsächlich auch in freie Lernzeit investiert. Wenn man sowas macht als Schule, dann hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, so eine Eingangsphase zu machen. Das wird auch zum Teil so gelöst, dass man über Eingangsphasen diskutiert. Für mich wäre an der Stelle noch wichtig, und dafür sind wir eine Gewerkschaft, wie das tatsächlich auch für die Lehrkräfte angerechnet wird. Also wenn bei uns 40 plus 5 gemacht wird, dann heißt das, ich mache die Unterrichtsstunde kürzer und werde dafür meine andere Arbeitszeit, mein Deputat, in einer freien Lernzeit abarbeiten. Wenn tatsächlich durch die Lehrkräfte nur Aufsicht, nur sage ich weiß, dass Aufsicht auch pädagogische Arbeit ist, aber nur Aufsicht gemacht wird, dann wird das im Moment in Sachsen-Anhalt nicht als pädagogische Arbeit angerechnet. Das heißt, Lehrkräfte würden diese Arbeit tatsächlich auch zusätzlich machen. Und wie gesagt, wir sind eine Gewerkschaft, wir sind immer gegen zusätzliche Arbeit. Das heißt, wir würden es auch gerne sehen, dass man dann Regelungen findet, das, was da gemacht wird, wo die Lehrkräfte als BeraterInnen zur Verfügung stehen, dass man das tatsächlich auch entsprechend anrechnen kann.
Wie sieht's aus mit der Mittagspause? Es verschiebt sich ja dann noch alles in den Nachmittag. Haben Sie das schon mal durchgerechnet?
Da kommt wieder ein bisschen mein Argument, dass die Kinder ja auch nachmittags eigene Interessen haben. Und ich bin mal wieder bei der Altmark hier in Sachsen-Anhalt. Wenn die Schule später losgeht, dann würde die Schule bei uns tatsächlich auch länger sein. Also wir haben wenige Schulen, die tatsächlich mit freier Lernzeit arbeiten. Das heißt, wir haben immer noch dieses tatsächliche Stundenmodell. Da kann man die Mittagspause innerhalb des Unterrichts natürlich verschieben. Aber der Nachmittag zieht sich ein Stückchen hin. Der Unterricht ist später vorbei. Und da stellt sich dann auch die Frage für mich, wie man mit den persönlichen Interessen der Jugendlichen und Kinder umgeht. Also Sport zum Beispiel oder Tanz oder was auch immer man tatsächlich nachmittags macht im Dorf oder eben auch noch mal ein Stückchen weg. Das heißt, viele müssen auch dann noch mal fahren und müssen sich von ihren Eltern fahren lassen. Also insofern würde sich auch das ein Stück nach hinten verschieben. Und das Problem wäre dann aus meiner Sicht auch noch nicht geklärt.
Ich habe mir auf den Zettel noch geschrieben, das Stichwort die lieben Kollegen.
Ja, die Kollegen werden natürlich beneidet von den Kollegen anderer Schulen, wenn sie das meinen. Also die Lehrerinnen und Lehrer machen bei uns Unterricht. Das ist jetzt nicht etwas wie Freiarbeit ohne oder mit Aufsicht, sondern wir legen großen Wert darauf. Herr Hubert hat es ja gesagt, wir haben die Dalton-Pädagogik seit über 20 Jahren, dass ein Teil der Unterrichtsinhalte, etwa ein Drittel, durch die Schülerinnen und Schüler selbst erarbeitet wird. Das heißt aber nicht, dass sie allein gelassen werden. Wir reden von Kurs- oder Klassenunterricht und wir reden von Dalton-Unterricht. Und Unterricht ist wie Nachhilfeunterricht, wie Instrumentalunterricht, wie Klassenunterricht, wie Frontalunterricht. Immer, dass eine Lehrperson als denkendes Wesen vorne nicht nur unbedingt steht und dozieren muss, sondern im besten Sinne das Lernen der Schülerinnen und Schüler im Blick hat und befördert da, wo es nötig ist, und zwar individuell. In Nordrhein-Westfalen haben wir im Schulgesetz sehr weit vorne stehen, Paragraph 1 und 2, dass die individuelle Förderung das Große ist. Und gerade das ist im Regelklassenunterricht, wenn ich 30 bis 34 Kinder in einer Klasse sitzen habe, ich sage, überhaupt nicht möglich, wenn man nicht andere Lernformen wählt. Also deutlich, diese Unterrichtsform in der ersten Stunde können unsere Schüler in der Oberstufe individuell in einen Unterricht, also unter Begleitung einer Lehrerin, eines Lehrers, in die spätere Tageszeit verlegen und gehen nicht später nach Hause. Also Sport, Verein, ist alles möglich.
Das heißt, das, was Sie da machen, wird aufs Deputat angerechnet. Das heißt, Sie haben auch eine entsprechende Arbeitszeit für die Lehrkräfte. Das haben wir eben in Sachsen-Anhalt nicht in jedem Fall. Da ist nicht in jedem Fall geklärt, wie sowas angerechnet wird.
Ja, Sie sagen sowas, das höre ich etwas negativ. Das meinen Sie wahrscheinlich gar nicht so. Also wenn bei uns 3 Stunden und Behördenstunden sind nochmal 45 Minuten lang, also 3x45 Minuten Deutschunterricht in einer 11. Klasse, Eingangsklasse, Oberstufe gegeben wird, sind das bei uns 135 Minuten. Und die werden aufgeteilt in klassische Unterricht und Teile, wo diese Schülerinnen und Schüler dann zu ihrem Lehrer gehen können. Aber es muss nicht unbedingt montags in der 3. Stunde sein, sondern vielleicht haben die ja viel mehr Lust oder Bedürfnis, donnerstags in der 4. Stunde zu dieser Lehrperson zu gehen. Und das ist das Besondere.
Das verstehe ich. Wie gesagt, das ist in Sachsen-Anhalt auch nicht unbedingt der Fall. Sie sehen also, wir haben ja auch ein paar Diskussionspunkte für solche anderen Unterrichtsmodelle, die wir natürlich mit unserem Bildungsministerium klären müssen.
Schlag Sie gerne ein. Ja.
Das ist völlig klar. Vielleicht sollten wir Sie mal einladen hier zu einer Veranstaltung, die wir mit unserem Bildungsministerium klären müssen. Wie gesagt, als Gewerkschaft stehen wir schon auf dem Standpunkt, dass das tatsächlich in eine Jahresarbeitszeit beziehungsweise in eine Wochenarbeitszeit alles einfließen muss, weil das, was Lehrkräfte machen, ist, auch wenn das so beschrieben ist, wie Sie das gerade gemacht haben, ist das natürlich tatsächlich Unterricht. Es ist Arbeitszeit von Lehrkräften. Wir haben im Moment bestimmte Sachen, wo gesagt wird, naja, wenn die Lehrkräfte bloß bei der Hausaufgabenbetreuung dabei sind, dann rechnen wir bloß eine halbe Stunde an.
Klar,
und Ähnliches.
Auch, ja.
Ja, also solche Geschichten sollten dann tatsächlich nicht stattfinden.
Länger schlafen, besser lernen, Gleitzeit für Schüler, fragen wir in dieser Ausgabe der Streitkultur. In der Studienphase in Alsdorf bei Ihnen, Herr Wüller, hatten Sie herausgefunden, im Schnitt wurde aber alles nur an 2 von 5 Tagen genutzt, also das Angebot der Gleitzeit, dass es verpflichtend erst um 9 Uhr losging für die Oberstufenschüler. Überraschend, oder?
Sehr. Als wir die Schülerinnen und Schüler gefragt haben, wollen wir das mal probieren, habt ihr Lust? Wir hatten 100% Zustimmung, also nicht eine Enthaltung, keine Gegenstimme. Das ist natürlich etwas, das gibt sonst vielleicht nur in sozialistischen Verhältnissen oder wenn Wahlergebnisse vorgeschrieben werden. Also da waren wir im Grunde genommen selbst überrascht. Die Auswertung, auch mehr mit Hilfe der Wissenschaft, hat dann hinterher gezeigt, die Schüler machen das gar nicht so oft. Und wir haben die Antwort auch gefunden, der Stundenplan war zu gut. Das heißt, es gab Schülerinnen und Schüler, die gar nicht diese vielen Lücken in ihrem Plan haben oder die von vornherein vielleicht auch schon eine Überbelegung hatten. Das heißt, die einen Kurs mehr gewählt haben, als sie rechtlich hätten wählen müssen. Und wenn ein Schüler sagt, ich gehe ja dann doch lieber auch früher nach Hause, es ist ja eine Wahlfreiheit. Und das ist das, was bei unseren Schülerinnen und Schülern ja auch so gut ankommt. Es muss keiner kommen. Und einen interessanten Aspekt, den haben wir überhaupt nicht auf dem Zettel oder auf dem Schirm gehabt. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die nehmen tatsächlich mehr Unterricht mit, als ihnen, ich sag mal, für eine öffentliche Schule eigentlich zustünde. Das heißt, die kommen gerne früher und nehmen dann trotzdem die anderen Unterrichtsangebote wahr. Und als Lehrer muss ich sagen, auch wenn ich das jetzt denke von wegen Berufsverband und bin ich mehr beansprucht, wenn zu mir ein junger Mensch kommt, der lernen will, den habe ich auch früher, als wir das anders unterrichtet haben, nie weggeschickt.
Wann lernt es sich denn Ihrer Einschätzung nach am besten, Frau Gerd?
Das hängt ja möglicherweise auch ein bisschen von den Menschen selber ab. Und diese Studie, die Sie zitieren, zeigt ja auch, dass Grundschulkinder wahrscheinlich auch früh gut lernen würden und dass Grundschulkinder möglicherweise auch genau erstmal diese Strukturen brauchen, um vielleicht später in der Sekundarphase oder in der Oberstufe tatsächlich entscheiden zu können, ich möchte aber lieber was anderes machen. Ich selbst ahne das, dass das tatsächlich so ist. Ich habe auch schon Kinder in Klasse 7, 8, 9 und 10 unterrichtet und auch in der Oberstufe früh um 8. Und ich weiß natürlich, wie die vor einem sitzen. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Insofern würde ich das Angebot tatsächlich an die SchülerInnen gut finden, tatsächlich eine gewisse Eingangsphase zu haben und tatsächlich kommen zu können, wenn man will. Allerdings scheint das bei Ihnen am Gymnasium auch entsprechend gewachsen zu sein. Es ist sowieso eine andere Lernform, die per se auch nicht übertragbar ist auf alle anderen Schulformen. Also ich habe die Förderschulen zum Beispiel noch, wo das Problem tatsächlich noch ein größeres ist, weil man unter Umständen immer Schülerbeförderung braucht. Ja. Dann gibt es noch das Problem der Sekundarstufe 1. Da brauche ich ein bisschen mehr Aufsicht. Das heißt, ich muss die Kinder noch vielleicht noch ein bisschen mehr und auch enger begleiten. Das ist in der Oberstufe sicherlich die einfachere Variante noch dazu, wenn man sozusagen ein gewachsenes Unterrichtsmodell hat.
Richtig. Wann lernen denn Ihre Schüler in Alsdorf am besten?
Ja, das ist sehr spannend. Bis zur Pubertät, das weiß jeder, der kleine oder Kleinstkinder hat, wenn die dann morgens am Bett stehen, Papa aufwachen, spielen, das sind wir alle früh dran. Und das ist vor der Pubertät bis zum Beginn der Pubertät auf jeden Fall so, dass er einen frühen Anfang braucht. Dennoch, wir haben gelernt von Grundschulen. Und nicht nur, weil meine Frau und natürlich noch meine Tochter Grundschullehrerinnen sind. Der offene Anfang, den die Grundschulen haben, der ist so wertvoll, weil Kinder wirklich ankommen können, die können vielleicht hier noch was erzählen, andere kramen sofort ihre Sachen raus und beginnen. Und das eigentlich in die weiterführende Schule zu transportieren, das war eigentlich die Herausforderung. Die haben es doch total drauf, wie man es schafft, so viele Individuen individuell zu beschulen. Und dann kommen die an die höhere Schule, die weiterführende Schule, ich lasse jetzt die Förderschulen mal raus, kommen in dann in größere Klassengruppen ab 25, wenn wir Glück haben, bis 35, wenn wir Pech haben. Und dann muss ich individuell agieren, das habe ich eben schon mal versucht zu sagen, das ist sehr schwer möglich. Und durch solches Unterrichtskonzept, was relativ offen ist, aber trotzdem gut organisiert ist, haben wir eine Pädagogik, dass junge Schülerinnen und Schüler sehr wohl organisieren können, sich selbst. Die Lehrperson ist ja da, weil wir dieses Unterrichtssystem von der 5 bis zur Abiturientin bis zur 13 hoch durchführen. Und insofern ja, es ist gewachsen und die Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, können also das Arbeiten, wie sie in der Grundschule gewohnt sind, weitermachen.
Am Ende fragen wir hier immer, welches Argument der anderen Seite nehmen Sie mit, Frau Gerd?
Also ich nehme das Angebot mit, gerne mal bei uns zu diesem Modell etwas zu sagen und dazu noch aufzutreten, weil es natürlich eine sehr, sehr, sehr interessantes Argument auch ist, dass man hier tatsächlich mit den Kindern ab Klasse 5 ein solches Unterrichtsmodell fahren kann.
Das war jetzt der Werbeblock eigentlich für die Dorton-Methode, um das nochmal zu erwähnen. Und diese Gleitzeit, dass es verpflichtend erst um 9 Uhr losgeht?
Verpflichtend erst um 9 Uhr ist ja auch etwas, was möglicherweise eine Gesamtkonferenz beschließen muss. Dazu hätten wir ja dann tatsächlich die Schuldemokratie. Das heißt, wir müssten dann einfach mal gucken, wie würden die Schülerinnen und Schüler das in Sachsen-Anhalt sehen, auch unter Beachtung ihrer sonstigen Erfahrungen, die sie bis jetzt gemacht haben, auch unter Beachtung der Tatsache, dass sie möglicherweise lange im Bus sitzen und sowieso zeitig aufstehen müssen. Ich glaube, das würde ich tatsächlich einer Gesamtkonferenz der einzelnen Schulen jeweils überlassen, wie sie solche Modelle strickt. Das kann man, glaube ich, nicht von außen und sehr deutlich und sehr aufoktroyieren. Das geht einfach nicht. Das muss die Schule selber entscheiden.
Herr Wüller, Sie brennen für die Gleitzeit an Ihrer Schule. Was nehmen Sie mit von den Argumenten von Frau Gerd?
Ja, es gibt sicherlich Konstellationen, wenn wir von einem Flächenland reden, dass es eben Zwänge gibt. Ich kann es immer bedauern, wenn man sich Zwängen beugen muss, aber akzeptiere natürlich, dass es Konstellationen gibt, wo es dann sehr schwer wäre, das so zu machen. Trotzdem, selbst wenn Schüler bei mir wären, die noch nicht ganz fit sind, wäre das ja eine Möglichkeit, denen die Möglichkeit zu geben. Dann kommt erstmal langsam an, wenn ihr euch woanders verpflichtet, mitzuarbeiten.
Das war die Streitkultur. Dankeschön fürs Zuhören. Der Dank fürs Diskutieren geht an Eva Gerd, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen-Anhalt, und an Martin Wüller, Schulleiter des Gymnasiums Alsdorf. Am Mikrofon war Henning Hubert. Nachhören können Sie diese Sendung wie alle anderen Ausgaben der Streitkultur in der Deutschlandfunk-App. Weiter geht es hier mit Kultur heute.